Herzlich willkommen zu Female Business, der Nushu Podcast. Von Female Leadership über Karriereplanung, New Work oder Women in Tech. Im Gespräch mit Role Models ergründen wir Best Practices für dich direkt aus der Praxis. Mit deiner Podcast-Hostin Melli Schütze.
In einer Zeit des rasanten Wandels und der Unsicherheit ist es wichtiger denn je, sich auf grundlegende Werte wie Gleichberechtigung und Authentizität zu besinnen. Müsste man meinen. Doch in dieser Folge beleuchten wir, wie die aktuellen Umbrüche in der Wirtschaft auch die Dynamik am Arbeitsplatz verändern. LinkedIn-CMO Selena Garbert, Teil unseres Nushu Advisory Boards, teilt ihre Erfahrungen und Einsichten zu zwei ihrer Herzensthemen. Der Gleichberechtigung am Arbeitsplatz und dem Imposter-Syndrom. Wir besprechen, wie es um den Anteil der Frauen in Führung gerade bestellt ist, ob Frauen wirklich keine Lust auf Führung mehr haben und welche Strategien Selena identifiziert hat, um das Imposter-Syndrom zu überwinden. Hi und herzlich willkommen, liebe Selena. Wie schön, dass du mal wieder Gast bei uns im Podcast bist.
Vielen Dank, Melli. Vielen Dank für die Einladung und dass ich nochmal kommen durfte.
Unbedingt. Es geht ja in unserer Real Talk-Reihe darum, dass wir den Blick unserer weisen, klugen und ja einfach wahnsinnig gut informierten Beirätinnen und Beiräte in den Fokus nehmen. Und Real Talk bedeutet natürlich, dass wir authentisch und ehrlich über die Themen sprechen wollen, die uns gerade bewegen. Und das sind einige, oder? Wie geht es dir gerade?
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber Stichwort Authentizität resoniert sehr mit mir und ich glaube, Authentizität wird immer, immer, immer wichtiger, weil wir in einer Zeit leben, wo Menschen ganz klar auch spüren und erkennen, wenn du nicht authentisch bist und das führt nicht zu einem guten Beziehungsaufbau.
Absolut, bin ich ganz deiner Meinung. Gleichzeitig ist es ja immer so schwierig, wenn man den Auftrag bekommt, sei mal authentisch. Damit kann man so wenig anfangen, ne? Weil man irgendwann vielleicht auch verlernt hat, authentisch zu sein, weil man gar nicht weiß, was angebracht ist und was nicht, oder?
Ja, also auch da wahrscheinlich braucht es so ein bisschen Lebenserfahrung, ein bisschen Zeit, sich auch diesem Thema Authentizität zu widmen, weil du musst dafür genau wissen, wer bist du eigentlich, was sind deine Stärken, deine Schwächen, wie tickst du, welche Trigger hast du, wo kannst du mich mit welchen Themen, mit welchen Bemerkungen irritieren. Ich kann dir sagen, das kommt mit der Zeit und mit der Lebenserfahrung.
Darauf setze ich auch stark, merke aber auch genau das, was du gerade gesagt hast. Ne? Je mehr Erfahrung man sammelt, umso mehr weiß man auch, warum man Dinge vielleicht so macht, wie man sie macht, erkennt bei sich selbst Muster, vielleicht sogar auch im eigenen Führungsverhalten und bekommt immer mehr Klarheit über sich selbst. Und das ist ja dann auch dienlich für eine fruchtvolle, freudvolle Zusammenarbeit. Ne?
Ja, 100%.
Ihr habt eine spannende Studie rausgebracht und da geht es darum, dass die wirtschaftliche Unsicherheit der letzten Jahre unsere Arbeitswelt wirklich nachhaltig beeinflusst und dabei, und jetzt kommen wir zum ganz interessanten Punkt, Frauen stärker belastet als Männer. Ja, die schwache Konjunktur der letzten 2 Jahre hat dazu geführt, dass der Anteil der Frauen in Führungspositionen weltweit von 37,5% im Jahr 2022 auf 36,9% im Jahr 2023 gesunken ist. Und der Abwärtstrend, und das ist die schlechte Botschaft an dieser Stelle, setzt sich weiter fort. 2024 lag die Einstellungsrate dann noch bei 36,4%. Und was wir daraus lesen, ist ja, dass die in den vergangenen Jahren erzielten Fortschritte in der Einstellung von Frauen in Führungspositionen wieder rückgängig gemacht wurde. Ne? Und in Deutschland zeigt sich auch ein ernüchterndes Bild. Die Einstellungsrate von weiblichen Führungskräften von 23,3% im Jahr 2022 ging im Jahr 2023 um 0,3% nach oben. Aber 2024 sind wir wieder bei diesen 23,4%. Es gab also in den letzten 3 Jahren überhaupt keinen nennenswerten Fortschritt. Wie empfindest du das, Selena?
Ja, ich glaube, da gibt es große Headlines und viel, das wir hier unpacken können in unserem Podcast. Und vielen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast, die die Daten, also wirklich auf die Kommastelle, weil ich weiß, es klingt dann so unbedeutend, naja, 0,4%, aber in absoluten Zahlen ist es massiv und das sind ja auch globale Daten, also globale Zahlen. Und dann ist es eben doch ein sehr besorgniserregender Rückgang. Und das sind Daten übrigens, die wir dem World Economic Forum für den Gender Gap Report zur Verfügung gestellt haben. Und ich glaube, die große Headline ist ja wirklich, wenn du diese Datenreihen anschaust und fortführst, ich meine, der Trend geht jetzt im Moment nach unten, aber nehmen wir an, es geht weiter mit mehr inkrementellem Wachstum, wie wir es vor den letzten 3 Jahren gesehen haben, dann brauchen wir insgesamt noch 134 Jahre, bis wir Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt erreicht haben. Oder anders ausgedrückt, noch 5 weitere Generationen. Und diesen Trend müssen wir unbedingt umkehren und da unsere Zeit investieren. Ich habe noch ein paar andere Daten. Du hast ja jetzt auch die globalen und teilweise die deutschen Daten schon extrahiert. Ich glaube, das ist jetzt viel, aber ich glaube, was man sich ganz gut merken kann und die wichtigste Headline ist, wenn wir auf globale Daten schauen, dann sehen wir gleiche Anzahl von Frauen und Männern, die die Arbeitswelt betreten, also ich glaube 47% Frauen, dann scheitert aber es schon, dann sehen wir schon einen großen Abfall zum ersten Schritt in die Teamführung. Da haben wir nämlich nur noch ein Drittel aller Teamleads sind Frauen. Und wenn wir in die Vorstandsebene oder Top-Führungsebene gehen, dann ist es nur noch ein Drittel. Also wir kommen von 50%, dann sehen wir den ersten Drop in der ersten Führungsetage auf ein Viertel und auf ein Drittel und am Ende sind es noch ein Viertel. Und das sehen wir auch in Branchen, die eher von Frauen dominiert werden, wie zum Beispiel Bildung. Da sehen wir beim Entry-Level zum Beispiel, dass über 60% sind Frauen, besonders im Lehramt, ne, glaube ich, können wir alle nachvollziehen. Und dann würdest du denken, okay, da müsste ich aber mehr Frauen in Führungsetagen antreffen. Ja, es sind etwas mehr, aber am Ende auch nur 33%. Also auch da eine große Differenz von Entry-Level zu Executive-Level. Und ja, das müssen wir uns anschauen.
Ja, es ist absolut ernüchternd. Und weißt du, was ich so interessant finde? Es gibt ja gleichzeitig auch die Beobachtung, dass gerade Frauen in Krisenzeiten oft in Führungspositionen gelangen. Stichwort USA, ne? Und das Phänomen wird dann als gläserne Klippe bezeichnet. Dieser Begriff, der bezeichnet ja so ein bisschen oder beschreibt die Tendenz, Frauen eher in Führungsrollen zu berufen, wenn eine Organisation mit größeren Herausforderungen oder auch Krisen konfrontiert ist. Ne? Und da gibt es ja auch mehrere Studien dazu, die diese Theorie stützen und die eben sagt, dass Frauen häufiger in solche Positionen berufen werden, wenn die Erfolgsaussichten unsicher sind oder das Risiko eines Scheiterns hoch. Das läuft ja so ein bisschen gegeneinander, ne?
Genau,
die Wahrnehmung.
Entschuldige, ich wollte nicht unterbrechen. Nee,
die Wahrnehmung, die wir auf der einen Seite haben, ne? Und die Daten, die ihr erhebt.
Genau, unsere Daten zeigen genau das Gegenteil, dass eben gerade wenn die wirtschaftliche Unsicherheit groß ist wie in den vergangenen Jahren und unsere Arbeitswelt damit auch prägen, dass das Ungleichgewicht, das sich hieraus ergibt, Frauen viel, viel stärker in Mitleidenschaft zieht als Männer. Und es gibt bestimmt natürlich diese Leuchtturm-Cases, wie wir es im Moment in der USA sehen. Aber wie gesagt, wir können in real life unsere Daten, diese Bewegungen analysieren und werden ja sichtbar durch die Profiländerung unserer Mitglieder, dass dieser Trend im Moment, also sicherlich gegenläufig der Studien, die wir bisher kannten, aber das sind die aktuellen Daten, die wir in den letzten 2 Jahren beobachten, durch unsere Mitglieder, die ja aktiv ihre Profile ändern und dadurch eben diese Entwicklung evident wird.
Ja, es ist absolut ernüchternd. Und gleichzeitig wird in Zeiten wie diesen das Thema Gleichberechtigung auch ganz häufig als Luxusthema abgetan, so ein bisschen degradiert, so in Richtung von, haben wir aktuell keine anderen Probleme? Beobachtest du das auch so?
Ja, ich glaube, das ist so typisch, eine typisch menschliche Reaktion. Genauso verhält sich es ja auch mit dem Umweltschutz. Ne? Dafür haben wir jetzt wirklich keine Zeit. Ja, es geht jetzt hier um wirtschaftliche Unsicherheiten und wir müssen jetzt größere wie sagt man dazu, größere Probleme lösen. Und genauso verhält sich's damit. Und der Grund kann auch nicht sein, dass sich weniger Frauen auf diese Stellen bewerben. Denn wir sehen tatsächlich auch einen Trend, dass sich mehr Frauen als früher in der Führungsetage bewerben. Also daran kann es nicht liegen.
Daran kann es nicht liegen. Das ist total interessant, weil das wäre natürlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Das heißt, der Anteil an Frauen, die sich auf die Führungsrollen bewerben, geht hoch. Und gleichzeitig stellen die Unternehmen aber nicht mehr Frauen für Führungspositionen ein. Korrekt?
Genau so ist es.
Mhm. Was liest du daraus?
Ja, genau. Also daran liegt es nicht. Genau, ich kann jetzt nur mal kurz einsteigen. Wir können kurz zeigen, wie es zum Beispiel andere Länder machen, die dieses Problem nicht haben.
Oh ja, sehr gerne. Erzähl, Selina.
Ja, wir haben ja 36 Länder uns in dieser Studie angeschaut und jetzt bringe ich noch mehr schlechte Nachrichten in den Podcast. Deutschland ist in diesem Vergleich auf Platz 3 gelandet, wenn wir über Frauen in Führungspositionen sprechen. Also auf dem drittletzten Platz, direkt hinter Österreich. Und nach uns kommen dann nur noch die Arabischen Emirate und Indien. Zwei Länder, die jetzt nicht unbedingt für Gleichberechtigung am Arbeitsplatz bekannt sind. Da haben wir natürlich auch Länder angeschaut, okay, wer macht es denn besonders gut? Und Finnland zum Beispiel erreicht immerhin eine Frauenquote von 47,2%. Also auch nicht ganz 50-50, aber es ist Finnland ist auf Platz 1. Deutschland ist auf dem drittletzten Platz. Und ich wollte noch mal ganz kurz sagen, weil wir jetzt hier über Frauen in Führungspositionen sprechen und ich habe auch letzte Woche einen Vortrag gehalten und da hatte ich das Gefühl, gleich am Anfang habe ich viele Frauen nicht abgeholt, die mir auch später gesagt haben, ich dachte, es geht jetzt hier bei dir nur um Führungskräfte. Ich will überhaupt nicht in Führung. Was interessiert mich das? Und hier ist auch der Punkt ganz wichtig, den ich machen möchte. Wir sehen eben auch, nicht in unseren Daten, aber in meinem Netzwerk, mit Kunden, mit denen wir sprechen, je mehr Frauen in wichtigen Positionen, also das sind nun mal die Führungspositionen, in einem Unternehmen sind, desto besser ist die Infrastruktur für Frauen, wie zum Beispiel die Regelungen für Mentoring oder es gibt spezielle Frauenförderungsprogramme. In Trainingsprogrammen wird sehr darauf Wert gelegt, dass sich genauso viele Frauen wie Männer anmelden, gerade wenn es um Zukunftsfelder wie KI geht. Und es ist nicht empirisch belegt. Wir haben dazu keine Studie. Es ist, wie gesagt, nur anekdotisch. Und deswegen muss es uns alle interessieren, dass wichtige Positionen eben auch mit Frauen besetzt sind. Deswegen reiten wir jetzt auch auf dem Thema Frauen in Führung rum. Das wollte ich nochmal dazu gesagt haben. Und wenn wir uns anschauen, welche Länder es besonders gut machen, wie gesagt, Finnland, dann schauen wir auf die Gesetzgebung, auf die Gleichstellungspolitik, die natürlich deutlich voraus ist. Finnland hat Gesetze und Vorschriften zur Förderung von Geschlechtergleichstellung. Und sie haben auch einschließlich Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung und Förderung von Chancengleichheit am Arbeitsplatz aufgesetzt. In Deutschland ist es eher so ein allgemeines Antidiskriminierungsgesetz. In der Arbeitswelt. Finnland hat zwar keine Quotenregelung, also keine verpflichtenden Quoten zumindest, aber es gibt halt dennoch eine starke politische und gesellschaftliche Unterstützung für Geschlechtergleichstellung in Führungsetagen. Dann der zweite wichtige Punkt ist die soziale Unterstützung, also Kinderbetreuung in der Elternzeit. Da ist Finnland auch, bietet umfangreiche Unterstützung für Familien und vor allen Dingen flexible Arbeitszeiten für Männer und für Frauen. Und ich weiß, Melli, wir sprechen darüber oft, ne, dass flexible Arbeitszeitregelungen eben nicht nur von Frauen in Anspruch genommen werden sollten, weil wir dann wieder die Gruppe im Unternehmen sind, die Sonderregelungen braucht, die eine Sonderbehandlung braucht. Flexible Arbeitszeiten sollen für alle gelten, damit alle gleichzeitig familiäre Verpflichtungen erfüllen. Und wir haben in Finnland auch damit, gut, es ist natürlich Henne-Ei, viel mehr Rollenmodelle, weibliche Führungskräfte. Die Politik ist zum Beispiel, und dafür gibt es auch eine Gesetzgebung, 50% mit Frauen besetzt. Das sind natürlich auch gesellschaftliche Normen, die einen ganz anderen Nährboden bilden, eine ganz andere Akzeptanz. Und das Thema Netzwerken und Mentoring ist in Finnland viel, viel wichtiger und viel etablierter in den verschiedenen Unternehmen, damit Frauen eben bei ihrer beruflichen Entwicklung unterstützt werden.
Ja, das sind super viele spannende Insights. Da kann man echt nur immer wieder neidisch auf dieses Land oder allgemein auf die nordischen Länder schielen. Ja. Jetzt hast du schon mehrere Stichworte genannt, die total spannend sind. Du hattest erzählt von einem Vortrag, den du in der vergangenen Woche gehalten hast und auch von diesem Phänomen, dass mehrere Frauen auf dich zugekommen sind und gesagt haben, ich habe überhaupt gar kein Interesse an Führung. Mhm. Und das ist ja auch häufig ein Vorwurf, der dann kommt, ja, die Frauen, die wollen ja gar nicht. So, das ist ja entgegen der Datenlage. Ihr habt ja gesehen, mehr Frauen bewerben sich auf Führungspositionen. Und gleichzeitig ist es ja nicht von der Hand zu weisen, dass da irgendwie so ein Trend besteht, zu sagen, Führung interessiert mich nicht. Ne? Wie nimmst du das wahr?
Ja, ich fordere die Frauen schon heraus. Auch ich habe 5 Mentees im Moment, die ich betreue, nur Frauen. Und was ich immer wieder höre, die sind eben auch noch auf, wir nennen das Individual Contributor, also haben noch kein Team und sind bisher 3 bis 4 Jahre im Job und können sich das einfach noch nicht vorstellen, weil sie, glaube ich, auch ein Bild haben von Führung, das mit sehr viel Stress, Verantwortung, Zeitinvestment verbunden ist. Und wenn ich zurückdenke an die Zeit, in der ich noch kein Team hatte, ich würde nicht sagen, dass ich da weniger gearbeitet habe oder dass es weniger anstrengend war. Also beides ist anders anstrengend. Und meine Mission ist es, den jungen Frauen diese Angst zu nehmen vor dieser Aufgabe und das nicht kategorisch auszuschließen. Und genau dafür, wenn wir gerade über Mentoring sprechen, du weißt, ich bin großer Fan von Mentorenprogrammen, gerade im Unternehmen. Die wenigsten Unternehmen haben Mentorenprogramme beziehungsweise Frauenförderungsprogramme, bevor Frauen Führungskraft werden. Und ich finde, das ist der kritische Punkt, wo Frauen eben überlegen, nein, möchte ich nicht, lässt sich dann auch später nicht mehr mit Familie vereinbaren. Und wir haben bei LinkedIn haben wir jetzt vor 3 Jahren ein Programm aufgesetzt, weil wir genau dieses Problem, diese Herausforderung erkannt haben, vor denen die Frauen stehen, vor dieser mentalen Blockade, dass wir dieses Programm aufgesetzt haben weltweit und auch jetzt schon die ersten Erfolge sehen, dass sich jetzt viel mehr Frauen intern auch bewerben für die Teamlead-Position. Weil diese erste Hürde, das ist mein großes Ziel, dass die genommen werden kann.
Und da setzt du ja genau an der richtigen Stelle an. Das war ja auch übrigens meine Erfahrung damals, als ich Nushu gegründet habe. Ich habe damals identifiziert, dass es viele Angebote gibt für Menschen, die es schon geschafft haben. So. Aber wenig bis gar keine Angebote für Frauen auf dem Weg nach oben. Ne?
Ganz genau.
Genau. Und die Barriere ist ja dann tatsächlich, wenn du das erste Mal, ich habe es ja ausprobiert, deshalb kann ich First-Hand-Experience sharen, als ich das erste Mal mir gedacht habe, ja gut, von nichts kommt nichts und ich beweise jetzt den Mut und ich gehe jetzt mal auf so eine Veranstaltung, wo nur so, ja, vermeintlich wichtige Menschen sind. Man fühlt sich A, unwohl und B, wird man vom Gegenüber auch nicht wahrgenommen, ne, wenn du noch nicht jemand bist. Gleichzeitig heißt das ja immer, du sollst dir ein Netzwerk aufbauen, bevor du es brauchst. Naja, was denn nun? Ne? So, also genau dieser Punkt ist ja wichtig, dass man davor ansetzt, also auch beim Mentoring, bevor man dann, also auch wenn man in einer verantwortungsvollen Rolle ist, ist Mentoring immer gut, aber genau da Angebote zu schaffen, finde ich eine unfassbar wichtige Lücke, die sonst auch wirklich entsteht und wo man sonst auch ja allein gelassen wird und gegebenenfalls sich dann eben gegen Führung entscheidet.
Ja, das versucht irgendwie mit sich selbst auszumachen und beobachtet und vielleicht auch seinen gestressten Manager sieht, Managerin und sagt sich, mei, darauf habe ich keine Lust. Aber da ist es eben ganz wichtig, das wirklich auseinanderzunehmen, diese Barrieren, die man so in seinem Kopf hat. Und ist es wirklich wahr? Ist es wirklich dann etwas, was ich nicht mehr mit Familie und vereinbaren kann. Und ich denke mir aus eigener Erfahrung, als ich Mama geworden bin, ich hätte mich im Nachhinein, ich glaube, es macht was mit uns Frauen, wenn wir uns so einen Wunsch versagen, weil wir glauben, es passt nicht zusammen und es sich so in unserem System als verpasste Chance abspeichert. Und uns auch unzufrieden macht über die Zeit. Ne? Hätten wir doch, hätte, anstatt es einfach zu probieren. Und ich als ich zurückgegangen bin, ich habe 12 Monate Auszeit genommen für meine Kleine, aber ich konnte es sowas von gar nicht erwarten, wieder zurückzukommen, weil ich wusste, ich habe einen tollen Job, ja, ich habe ein mega Team, und das ist das Wichtige. Also wenn ich mein Kind morgens in der Krippe abgebe, das ist wirklich eine Überwindung. Und natürlich hat meine Tochter auch geweint. Aber ich wusste, für was ich es mache. Ja. Und wenn wir auch nicht mehr 5, sondern nur noch vielleicht 3 oder 4 Generationen brauchen, um Geschlechtergleichstellung zu erreichen, dann mache ich das am Ende vom Tag auch für meine Tochter. Und das sage ich ja auch. Ich rede, also als sie eins war noch nicht, aber inzwischen spreche ich auch mit ihr darüber. Weil sie natürlich schon auch wissen will, warum arbeite ich? Warum arbeite ich nicht in Teilzeit wie andere Mütter? Und es ist eine tolle Konversation, dass sie mir da die Chance gibt, meine Sichtweise auf die Dinge zu teilen.
Mhm. Kann sie es schon nachvollziehen?
Ja, auf jeden Fall. Also sie ist jetzt, witzigerweise wehrt sie sich gegen diesen Begriff Feministin und das bin ich nicht. Ist immer noch so, gerade in der Generation wird auch noch ein bisschen negativ belegt. Sie versteht auch noch nicht ganz, was das ist. Ich mache da viel Aufklärungsarbeit. Aber sie regt sich wahnsinnig auf über Ungerechtigkeiten, über Bevorzugung von Jungs in bestimmten Fächern, dass sie automatisch abgestempelt wird in Mathe, dass sie es nicht so gut kann, dass sie mehr Lacher bekommt, wenn sie an der Tafel steht. Da kann sie sich wahnsinnig drüber aufregen. Dann sage ich, schau, Rosi, bist du doch Feministin.
Aber ich reg mich jetzt auch schon mit Rosi zusammen auf, weil das ist ja wirklich unsäglich. Ist das tatsächlich immer noch so? Man wird an die Tafel gerufen. Jeder hatte irgendwann diesen Mathe-Moment, ne? Man wird an die Tafel gerufen und man ist so aufgeregt, dass man es auch wirklich einfach nicht kann. Oder der Lehrer will einen einfach nur so ins Messer laufen lassen. So war das zumindest bei mir. Dieses Gefühl hatte ich. Und das hat sich immer noch nicht geändert?
Das hat sich immer noch nicht geändert. Und weißt du, jetzt sage ich dir auch noch was, was mir aufgefallen ist. Rosi, meine Tochter, erzählt mir immer, ich sage dann, wer lacht denn? Come on. Also ist es der Lehrer? Also das darf gar nicht sein. Wer lacht wirklich? Und sie hat gemeint, die Mädchen lachen. Das ist sehr spannend. Das ist genau wie zu meinen Zeiten, dass wir untereinander eigentlich uns unfair behandeln, uns übereinander lustig machen, gerade in dem Alter mit 15 auch wirklich gemein sein können. Ne? Mädchen ausschließen aus unserer Clique. Und die Jungs haben nicht gelacht, ne? Ganz im Gegenteil. Die haben sich neutral verhalten, gar nicht zugehört oder sogar einer noch unterstützt. Komm, Rosi, komm, das kannst du. Und das ist etwas, was wir wirklich, wirklich, wirklich abschalten müssen. Auch in dem Alter, wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Ich lasse auch nicht zu, wenn sie schlecht redet über ein anderes Mädchen, wenn Gerüchte durch die Schule gehen. Mhm. Wir Mädels, wir müssen zusammenhalten. Wir streuen keine Gerüchte über andere Mädchen. Da fängt schon mal an in der Schule. Und sich das gegenseitig auch zu gönnen, wenn jemand etwas besser kann, wenn... Ja, du weißt sicherlich, was ich meine.
Ich weiß exakt, was du meinst. Ja, total, total. Da fällt mir gerade der Krabbenkorb-Effekt ein. Ich hatte vor ein paar Jahren mal von einer Studie gelesen, die wabert immer wieder so durch den Ohrbus. Und dieser Crab-Basket-Effekt besagt, dass, also du kannst dir sozusagen einen Weidenkorb vorstellen und da sind Krabben drin. Und wenn eine Krabbe versucht, nach oben zu klettern, dass die anderen Krabben sie immer wieder runterreißen. Also in den Tod reißen, weil sie früher oder später wahrscheinlich im Kochtopf landen. So. Und dieser Vergleich wurde immer mal wieder auch bemüht. Da gibt es irgendwie eine Studie. Die Studienlage ist allerdings eher dünn, dass Frauen, andere Frauen, die sich sozusagen empowern, dem Schicksal entfliehen wollen, sich immer gegenseitig runterziehen. So. Das ist jetzt einfach mal so in Orbus geschossen, weil mir das dazu total, also einfach eingefallen ist. Und so dieses Thema Sisterhood ist natürlich einfach auch ein sehr, sehr komplexes Thema. Also ich bin völlig bei dir. Natürlich, wir müssen miteinander gehen. Wir müssen uns gegenseitig feiern auch, ne? Sichtbar machen. Und wenn die eine vielleicht auch gerade in so einer Situation ist, dass sie die eigene Stimme nicht erheben kann, für sie eintreten, das finde ich auch ganz, ganz wichtig, ne? Mhm. Und gleichzeitig, gerade so in diesem Alter, in der Schule, Pubertät, ist es natürlich ein wahnsinnig dickes Brett, ne? Weil es da ja auch eben diese Lästereien gibt und so. Und man weiß es auch noch gar nicht so genau, was das vielleicht auch an Impact haben kann, ne?
Ja, und die Folge ist, und ich meine, das ist auch gar nicht so glaube ich, nachteilig, also mir ging das auch genauso in dem Alter, dass meine Tochter sich vorwiegend noch mit Jungs abgibt und viele männliche Freunde hat in der Klasse, weil sie einfach auf den Zickenalarm keine Lust hat, was natürlich dann wiederum zur Folge hat, dass sie noch mehr ausgeschlossen wird. Ne?
Ja, mir hat auch mal eine Freundin gesagt, ich arbeite lieber mit Männern zusammen als mit Frauen. So, das fand ich auch so krass. Ja. So, ne, woher nimmst du das? Ja, ich hatte da mal so eine Chefin, die war blöd, wo ich auch gesagt habe, ja, aber ist das nicht eine Frage des Charakters und weniger des Geschlechts? Also wir legen da auch so schnell Sachen übereinander, ne, weil wir natürlich in erster Linie die meisten von uns häufiger männliche Chefs hatten als weibliche. Und dann ist halt vielleicht was, was man nicht so gerne mag, wird ganz häufig als eine Tendenz eines Geschlechts ausgelegt. Das ist auch so verrückt, ne?
Ja, vor allen Dingen, ich glaube, aus eigener Erfahrung können wir auch sagen, dass nicht nur aus eigener Erfahrung, aber auch die Studienlage ist da sehr stabil, dass Frauen, gerade wenn es um Soft Skills geht, doch deutlich mehr Kenntnisse mitbringen. Und es ist auch für die zukünftige Arbeitswelt wahnsinnig wichtig, denn unsere Jobs werden sich ja teilweise Jobprofile werden sich zu 68% ändern. Also wenn ich zurückblicke, würde ich sagen, mein Job ist auch überhaupt nicht mehr dasselbe, wie es noch vor 10 Jahren war. Und es wird sich nochmal drastisch ändern bis 2030. Natürlich durch KI auch, die uns viele Routinearbeiten abnehmen wird und dadurch auch Soft Skills viel mehr in den Mittelpunkt rücken, wie zum Beispiel Leadership, Kollaboration, Adaptability, Anpassungsfähigkeit. Und das sind Kenntnisse, die wir vorwiegend bei Frauen auf dem LinkedIn-Profil sehen, die sie selbst angegeben haben. Und das ist erstmal, um auch mal über gute Nachrichten zu sprechen, gibt uns eine gute Position für die nächsten Jahre.
Das finde ich eine gute Aussicht. Jetzt müssen wir nur vielleicht auch das Konzept von Führung und Erfolg neu denken und neu definieren, um eben sicherzustellen, dass wieder mehr Frauen sagen, ich will es tun. Und die Unternehmen vor allem sagen, also die Frauen sagen es ja schon, das sagen eure Daten, sie bewerben sich, aber auch die Unternehmen sagen, wir machen das jetzt. Und dieses Phänomen nicht immer nur, oder dieses Thema Gleichberechtigung nicht immer nur zum Schönwetter-Thema machen, das ist auch was ich einfach nicht nachvollziehen kann, dass da so wenig langfristige Denkperspektive besteht in vielen Bereichen.
Ja, wir müssen uns da alle mehr Mühe geben, gerade auch wenn wir neu einstellen, dass wir da auf eine Gleichberechtigung bei der Selektion von Kandidaten, bei Bewerbungsgesprächen oder auch wenn wir gleich über Lösungsvorschläge konkret sprechen wollen, dieser kompetenzbasierte Ansatz, also nicht mehr nach Jobtitel, nach traditionellen Referenzen, Berufserfahrung suchen, sondern nach Kenntnissen, dass ich mir auch als Hiring Manager überlege, welche Skills brauche ich in dieser Rolle in meinem Team, die vielleicht noch nicht vorhanden sind, anstelle von Jobtiteln, wie gesagt, dann haben verstärkt auch Frauen, dann sehen wir verstärkt, dass sich Frauen auf diese Stellen bewerben und wir öffnen damit auch den Talentpool um das Neunfache. Und ich glaube gerade, also Stichwort Fachkräftemangel, können wir es uns gar nicht mehr leisten, wenn wir eine Rolle zu besetzen haben, Marketingmanager, nur noch nach, okay, wer hatte diesen Titel schon mal, wer bringt das Studium dafür mit, sondern da auch weiterdenken, gerade weil sich diese Rollen so verändern werden in den nächsten, also 2030 ist nicht mehr lang, in den nächsten 6 Jahren. Und dann brauchen wir inklusive Einstellungspraktiken, also darunter fällt zum Beispiel die genderneutrale Sprache, keine Kraftausdrücke in den Jobbeschreibungen wie ich suche den Superstar und eine diversifizierte Auswahl an Kandidaten für Bewerbungsgespräche sicherstellen. Und vor allen Dingen, ganz wichtig, bitte fragt die KandidatInnen nicht nach ihrem früheren oder jetzigen Gehalt, weil das führt wirklich zu möglichen Nachteilen bei Gehaltsverhandlungen. Wir fragen inzwischen nur noch nach, was ist dein Wunschgehalt? Ja, das ist auch so ein kleiner, aber wichtiger Punkt, um auch hier den Gender Pay Gap entgegenzuwirken.
Ein ganz wichtiger Punkt. Also die Frage nach dem vorherigen Gehalt ad acta legen im Recruiting-Prozess.
Würde ich auch gar nicht beantworten, wenn mir die Frage so gestellt wird, sondern immer sagen, mein Wunschgehalt ist.
Kann ich nur unterstreichen, ich habe ja mal eine Weile als Personalberaterin gearbeitet und ich habe so oft schmunzeln müssen, weil irgendwann, ich kannte ja die Gehaltsstrukturen, ich habe mit verschiedenen Unternehmen fest zusammengearbeitet und wenn sich männliche Kandidaten beworben haben und ich gefragt, was verdienen sie denn aktuell, dann kam Summe X. Und was wollen Sie in Zukunft verdienen? Dann kam Summe Y. Und ich wusste schon bei Summe X, also bei der aktuellen Gehaltsaussage, wurden im Zweifel vielleicht schon mal so 10-20% on top gelegt und dann nochmal eine Gehaltssteigerung für die neue Rolle. Wohingegen, wenn ich Frauen gefragt habe, dann war es so, ja, ich verdiene gerade 37,50 und dann habe ich noch hier die Altersvorsorge und also es wurde bis ins kleinste Detail aufgelegt und offengelegt und für die Zukunft, was stellen Sie sich denn davor? Ja, wäre schon schlecht, wenn ich nicht weniger verdienen würde als aktuell. So, deshalb meine persönlichen anekdotischen Berichte unterstreichen das total. Weil da hast du ja einen doppelten Abschlag oder Aufschlag, je nachdem, dann drin.
Ja, ich muss gerade so schmunzeln, Melanie. Das deckt sich so mit meinen Erfahrungen. Und deswegen bin ich wirklich froh über jedes Unternehmen, das Gehaltsbänder bietet. Dann ist es also fast nicht mehr so wichtig, was sich die Frauen wünschen, weil meistens liegt es eh weit unter dem, aus meiner Erfahrung zumindest, was das Unternehmen eigentlich bereit wäre, für die Rolle zu zahlen. Und dass das Unternehmen dann auch hier sich an Gehaltsbändern orientiert. Und dann ist es im Zweifelsfall eine riesengroße positive Überraschung für die weibliche Kandidatin. Aber hier dürfen wir dann, brauchen wir diese Strukturen auch im Unternehmen, die erst gar nicht dann diese großen Gehaltsunterschiede je nach Verhandlungsgeschick zulassen.
So ist es. Ich würde gerne noch auf einen Punkt zurückgreifen. Du hattest vorhin auch von Netzwerken gesprochen und ihr habt ja auch in der Studie erhoben, dass es durchaus Unterschiede bei den Netzwerken gibt. Ich glaube, kurz gesagt kann man zusammenfassen, dass Männer größere berufliche Netzwerke als Frauen haben. Auch wenn die Netzwerke von uns Frauen langsam wachsen, bleiben sie kleiner und erzielen auch häufig noch nicht so den riesen Impact.
Das ist korrekt. Auch da aus eigener Erfahrung, auch aus den Fokusgruppen, wir haben ja regelmäßig auch, laden wir weibliche LinkedIn-Mitglieder ein und befragen genau zu diesem Thema, die Anzahl der Kontakte, wie eng sind die Kontakte. Und was wir hören, ist manchmal schon, ja, ich habe ein kleineres Netzwerk, ich kontaktiere halt nicht jeden auf LinkedIn, ich nehme auch nicht jede Kontaktanfrage an, aber dafür ist es ein verlässliches Netzwerk. Da bin ich mir manchmal nicht sicher, ob es so richtig ist, auch was wir in der Studie sehen, ob wir Frauen uns da nicht ein bisschen was vormachen. Und was im Umkehrschluss heißt, wir müssen mehr Zeit investieren in Netzwerken. Und das bedeutet, dass wir zum Beispiel auch regelmäßig Gespräche mit Recruitern führen, mit Headhuntern, regelmäßig Mittagessen einstellen, auch wenn wir im Job glücklich sind. Es tut immer gut zu wissen, wie ist gerade die Situation, gibt es Positionen für mich und eben auch nicht nur auf die Menschen zurückgreifen, wenn ich sie gerade brauche, wenn es in meinem Job eng wird, sondern auch im Vorfeld diese Netzwerke zu pflegen. Und da können wir sicherlich was, ich weiß, es ist pauschalisiert, aber da können wir sicherlich was dazu lernen. Und das sehe ich bei meinen auch anekdotisch bei den Männern in meinem Netzwerk, dass sie das regelmäßig machen, Kontakt mit mir aufnehmen, die treibende Kraft sind, hey, gehen wir einen Kaffee trinken. Und wenn ich das auch machen sollte, wahrscheinlich denke, ach, ich habe gar keine Zeit, ich muss dieses Projekt fertig machen, habe keine Zeit zum Netzwerken und das ist genau die falsche Einstellung. Und daher kommen auch die Studienergebnisse zustande. Ist meine These.
Und was meinst du, dass wir uns da was vormachen? Oder wie meinst du das? So im Sinne von, dass wir falsch priorisieren? Oder wie?
Also wir glauben, wir haben ein ganz gutes Netzwerk, würden wir aber vergleichen, wie so die besten Netzwerker ihre wichtigsten Kontakte pflegen, würde uns, glaube ich, sehr schnell bewusst werden, dass wir da noch einiges dazulernen können. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Wir hatten ein Executive-Stammtisch gehostet bei LinkedIn und waren nämlich Frauen aus der C-Suite bei uns, kleiner Kreis, 15 Frauen. Und da gab es eine Vorstellungsrunde und die ersten drei haben schon gesagt, Mensch, ich bin so froh, dass ich es heute geschafft habe. Ich habe zu meiner Assistentin gesagt, ich muss das heute priorisieren. Ich möchte gern heute was für mein Netzwerk tun. Ich möchte nicht wieder bis in die Puppen arbeiten. Heute blocke ich mir die Zeit. Und ich denke, das ist toll, aber so würde ein Mann nie einleiten. Also für den ist es wahrscheinlich selbstverständlich, dass er so eine Runde wahrnimmt und das auch als Teil seines Jobs sieht. Ne? Und wir sehen es nicht als Teil des Jobs, sondern wir unterbrechen jetzt die Arbeit und gehen zu so einem Roundtable, während es für mehr Männer zur Jobbeschreibung gehört.
Ja, und da sind wir wieder dabei, dass sich die Jobs einfach so verändert haben. Ne? Und es ist ja eine wunderbare Sache, sich mit spannenden Menschen austauschen zu dürfen. Das ist ja eigentlich was, was einen beflügeln kann. Ne? Neue Inspirationen, neue Ideen, die dann auch wiederum ins Unternehmen eingehen. Ne? Also da muss man auch vielleicht nochmal genau hinterfragen, wann fühlt sich für mich Arbeit eigentlich als Arbeit an? Mhm. Nur dann, wenn ich wirklich vorm Rechner sitze oder ist Nachdenken über den Job beziehungsweise über ein Projekt auch Arbeit und ist eben gutes Gespräch, das ich in meinem Netzwerk führe, nicht auch Teil meines Jobs, oder?
Ja, das ist ein komplettes Umdenken, das wir da schaffen müssen, denn es ist Teil der Arbeit. Und nur weil es Spaß macht
genau.
Und mir Freude bringt, ist es trotzdem Arbeit.
Eins deiner Herzensthemen ist ja auch das Imposter-Syndrom. Und jetzt haben wir über schon ganz viele Herausforderungen gesprochen, mit denen wir aktuell konfrontiert sind. Was sind denn deine Gedanken gerade aktuell zum Imposter-Syndrom und den Wirkungen auf die aktuelle Situation?
Also erstmal bin ich froh, dass dieses Wort inzwischen in aller Munde ist und so die Runde macht. Und wir wissen ja auch von diversen Studien, dass sich über 80% in Deutschland mit dem Thema befasst haben beziehungsweise sich damit identifizieren. Und ich höre schon wieder Stimmen oder habe schon einen ganz guten Artikel darüber gelesen, dass jetzt jeder Imposter ist oder was. Also es nutzt jetzt irgendwie jeder als Entschuldigung und darum geht es eigentlich gar nicht. Ich bin erstmal froh, dass das Thema so populär geworden ist und ich glaube, wir wissen alle, das Imposter-Syndrom unterscheidet sich natürlich von den gelegentlichen Selbstzweifeln und wir wissen, dass das ein dauerhaftes Gefühl ist, dauerhafter Zustand, wenn wir es nicht schaffen, unsere Erfolge nicht unseren eigenen Leistungen zuzuordnen, sondern immer äußeren Umständen die Schuhe schieben. Also wenn du dich oft sagen hörst, naja, da habe ich Glück gehabt oder da war ich jetzt zur richtigen Zeit am richtigen Ort, das war doch echt easy, dann hast du wahrscheinlich das Imposter-Syndrom. Und ich finde, dass es sich Also ich bin froh, dass ich mich damit so viel beschäftigt habe und es angegangen bin, weil es lohnt sich. Denn ich war überhaupt nicht in der Lage, früher Erfolge zu feiern oder dieser Leistungsdruck und diese Versagensängste, ne, die mir schlaflose Nächte bereitet haben, bis hin zu, dass ich manche Herausforderungen gar nicht annehmen wollte, so eine Art Enttäuschungsprophylaxe und mich einer tollen Erfahrung beraubt habe, weil ich dachte, ich bin für sowas nicht gut genug. Ne? Da konnte meine Talente einfach dann nicht frei entfalten. Deswegen, die Arbeit hat sich gelohnt. Sie ist nie zu Ende. Das kann ich auch schon sagen. Also immer, wenn du glaubst, okay, jetzt habe ich es verstanden, jetzt hat es einen Platz in meinem Leben, ich weiß, wie ich es positiv nutzen kann, dann kommt irgendwie wieder ein Umstand, wo ich denke, ach, schon wieder. Aber wir können uns beruhigen. Also mir hilft es wahnsinnig, dass ich weiß, viele Menschen kennen dieses Syndrom und sogar Albert Einstein litt an Imposter, falls du es nicht wusstest.
Nee, das wusste ich nicht.
Der auch gesagt hat, ein berühmtes Zitat oder berühmt, wenn du immer wieder über diese Artikel stolperst, er meinte, diese übertriebene Wertschätzung von meinem Lebenswerk beunruhigt mich. Ich fühle mich gezwungen, mich als unfreiwilligen Betrüger zu betrachten. Und jetzt stelle man sich vor, Albert Einstein, der Erfinder der Relativitätstheorie, glaubt, dass er ein Hochstapler ist, war.
Hast du Tipps aus deiner persönlichen Reise für die Menschen, die uns gerade zuhören und sagen, ich will mich dem Thema jetzt wirklich widmen? So, ich habe das bei mir auch immer wieder die Tendenz festgestellt. Wie stellt man sich diesem Thema am besten?
Ja, klar. Du, ich habe mir so drei Sachen angeschaut, bin da auch ein bisschen zurückgegangen, also Kindheit, aber auch viel, was so gerade auch mit Frauen, ne, mit Freundinnen im Teenageralter passiert ist, verschiedene Situationen, die etwas in mir ausgelöst haben, mich verunsichert haben. Und ich glaube, für mich gibt es so drei Punkte. Also das eine ist die Selbstwirksamkeit, die ich nie gespürt habe, weil ich auch Eltern hatte, die mir viel abgenommen haben, eine Mutter, die so ihren Job aufgegeben hat für mich und mir so ein bisschen damit das Gefühl vermittelt hat, natürlich ungewollt, also ohne Mama kann ich das nicht. Und das zum einen zu erkennen und dann auch wieder in diese Selbstwirksamkeit zu kommen, sich die Momente auch bewusst zu machen, in denen ich einen Impact geleistet habe, in dem ich was erreicht habe, das war ein ganz wichtiger Punkt für mich, auch immer noch. Dann allgemein der Selbstwert, ne, also die Möglichkeit dieser autonomen Entwicklung. Da hatte ich wahrscheinlich auch nicht so einen guten Headstart. Aber das Allerwichtigste ist für mich das Selbstmitgefühl. Wenn ich überlege, wie hart ich immer mit mir ins Gericht gegangen bin und dieser innere Kritiker ist sehr stark ausgeprägt. Also ich war wirklich gnadenlos mit, auch wenn ich einen Erfolg hatte, mit meiner Beurteilung darüber. Und in mir hat immer wieder mitgeschwungen, naja, dieses Selbstzweifel, ich konnte es nicht anders benennen, bevor es Imposter diese Studien gab, hat ja auch einen Nutzen für mich. Denn Imposter ist für mich ein innerer Antreiber, es ernährt sich, ne, aus meinen Selbstzweifeln. Und wenn ich diese bearbeiten würde, dann lässt ja meine Performance nach. Also brauche ich das, um mich anzutreiben. Aber wie wir alle wissen, das endet in einem Perfektionismus, in einem Streben nach Perfektionismus, den kein Mensch erfüllen kann. Weil es ist halt einfach nie perfekt. Und ich habe gelernt, es positiv umzuwandeln in, ich habe viele Fähigkeiten, ich weiß viel, aber ich kann dennoch weiter dazulernen. Ja, also ich bin einfach ein neugieriger Mensch, aber das ist wirklich mein Mantra. Ich habe viele Fähigkeiten, ich weiß viel, aber ich kann immer noch was dazu lernen. Und das mache ich mir bei jeder Unsicherheit bewusst. Ich habe jetzt auch vor einem halben Jahr einen neuen Job bei LinkedIn, also habe nochmal einen Verantwortungsbereich dazu bekommen. Jetzt würdest du ja denken, auch wenn die Beförderung so schwarz auf weiß vor dir liegt, okay, jetzt ist aber mal gut, ne? Also jetzt habe ich es doch hier schwarz auf weiß. Aber glaub mir, ich hätte auch wieder 1000 Gründe gefunden, warum das ein glücklicher Umstand war. Aber stattdessen habe ich mir bewusst gemacht, was habe ich denn für Fähigkeiten, die meinen Chef, seinen Chef, Finn dazu bewogen haben, mir diesen Job zu geben. Und was ist für dieses Unternehmen wichtig? Ah, cool, das erfülle ich. Deswegen habe ich den Job bekommen. Es war kein Glück. Ich habe das in den letzten 7 Jahren zeigen können. Also ich gehe ganz rational wie mit einem Richter an diese Sache ran und lasse gar keine alten Emotionen aufkommen. Weil die kenne ich alle schon. Die sind schon 1000 Mal da gewesen. Die habe ich mir alle schon angeschaut.
Das heißt, du gehst eigentlich in eine Distanz. Du gehst in eine Distanz zu dem jeweiligen Vorkommen und versuchst es aus einer neutral, genau pragmatischen Perspektive zu beurteilen.
Ja, ich spreche mit mir. Manchmal muss mein Mann auch den Richter spielen oder eine gute Freundin. Oder auch
Thema Netzwerk werden, ne? Genau.
Ja, absolut. Und da habe ich wirklich so rationale Menschen in meinem Netzwerk, die mit mir das durchgehen und keinen Zweifel offen lassen. Das ist jetzt meiner Leistung zuzuschreiben. Und deswegen ist auch so wichtig, reden und dieses Netzwerk zu haben, dem du dich auch so verletzlich gegenüber zeigen kannst. Das ist ja der andere Aspekt. Also wer möchte schon oder bis vor ein paar Jahren hat schon zugeben wollen, wie viel Selbstzweifel in uns schlummern. Darüber haben wir lange gar nicht gesprochen.
Gott sei Dank ein Trend der Arbeitswelt, den ich auch total begrüße, dass Verletzlichkeit auch wirklich mittlerweile zum Teil ja bei Führungskräftetrainings ein Teil sein darf und auch sein muss, sich selbst verletzlich zu zeigen, ne? Um dadurch auch ja wieder menschlicher agieren zu können und auch erfolgreicher im Leadership zu sein.
Ja, gut, dass du sagst. Ich war von einem halben Jahr im Führungskräftetraining extern und der letzte Tag war dann eine Masterclass zum Thema Verletzlichkeit und es wurde schon eingeleitet vom Trainer. Okay, das ist jetzt wirklich sehr fortgeschritten und ihr werdet mir nicht alle folgen können, aber bitte bleibt bei mir. Ich weiß, das ist jetzt ein großer Schritt für alle. Und da musste ich schon schmunzeln, weil ich habe natürlich Brené Brown, die Begründerin der Verletzlichkeit, auch in der Arbeitswelt hoch und runter gelesen. Mhm. Aber ich war zur gleichen Zeit so froh, dass ich das Thema schon kannte und nicht neu für mich war und dass das Thema es endlich in diese Trainings geschafft hat.
Das ist so. Obwohl es natürlich extrem herausfordernd ist. Ich habe auch mal an einem Training teilgenommen und da ging es darum, wir sollten eigentlich auf, also es gab zwei Achsen und wir sollten sozusagen den Zyklus unseres oder den Verlauf unseres Lebens nachzeichnen. Ne? Und dann hast du so einen Graph, der nach oben geht und dann geht es aber auch wieder nach unten, weil dann hast du vielleicht eine Krise, ne? Und dann sollten wir den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern erzählen, was es damit auf sich hatte. Und das war so eine Überwindung, so persönliche Sachen dann auch zu teilen. Aber danach war die Stimmung, die Atmosphäre, die Verbundenheit im Raum eine ganz andere. Es waren fremde Menschen. Und durch diese Öffnung, durch dieses sich verletzlich zeigen, alles war anders danach. Es war beeindruckend. Es war so eine schöne Energie, die dann im Raum war. Es wurde auch geweint, ne? Und auch das war okay. Das war völlig okay.
Ah, das tut so gut, ja. Wir haben eine ähnliche Technik angewendet. Haben uns alle in den Raum, in die Mitte vom Raum gestellt und alle in einen Kreis und dann wurden Fragen gestellt, wie zum Beispiel, wer wurde in der Schule gemobbt? Der sollte in die Mitte des Kreises gehen oder einen Schritt vortreten. Und nach drei Tagen, ne, ich sag mal, oberflächlicher Zusammenarbeit, ist es, diese Verbindungen herzustellen in der Gruppe, dass zum Beispiel drei von uns gemobbt wurden in der Schule oder andere Traumata erlebt haben. Das war genau der gleiche Effekt, den du beschreibst. Hätte es so einen Tag vier geben sollen dann, weil danach waren wir wirklich eine Gruppe.
So entsteht Verbundenheit.
Ganz genau.
Vielen Dank, Selina, für all deine Gedanken. Wie immer sehr weise, sehr reflektiert. Ich höre dir einfach wahnsinnig gerne zu. Und ich bin mir sicher, dass du ganz viele gefesselt hast. Und ich nehme mit Verletzlichkeit, davon eigentlich auch nochmal so ein bisschen mit auf die Leadership Skills setzen, ne? Auf die Liste, die wir vorhin auch kurz hatten, ne? Was es auch braucht, um das Thema Führung wieder voranzutreiben. Und ich wünschte mir, und wir arbeiten ja auch stetig dran, dass wir da auch ein neues Narrativ und eine neue Realität entwickeln können für mehr Frauen in Führung und für eine Resilienz unserer Gesellschaft auch in Krisenzeiten.
Danach kann nichts mehr kommen, wie Gabor Steingart sagen würde. Sehr schönes Schlusswort. Danke dafür.
Ich danke dir, Selina.
Das war es wieder von Female Business, der Nushu Podcast. Wenn du keine weitere Folge mehr verpassen willst und wieder spannende Insights bekommen willst, dann lass uns doch ein Abo da. Und wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung gibst, dann freuen wir uns so mehr. Bis dahin, wir freuen uns auf dich in der nächsten Folge.